Evangelium, dem 19. Kapitel, lesen. Ich lese von Vers 1 bis 16 und dann werden wir zwischendurch den alten Choral O Haupt voll Blut und Wunden singen. Da nahm nun Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und warfen ihm ein Purpurgewand um. Und sie kamen zu ihm und sagten: Sei gegrüßet, König der Juden. Und sie gaben ihm Schläge ins Gesicht. Und Pilatus ging wieder hinaus und spricht zu ihnen: Siehe, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr wisst, dass ich keinerlei Schuld an ihm finde. Jesus nun ging hinaus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und er spricht zu ihnen: Siehe, der Mensch, der Adam. Und als sie nun die hohen Priester und die Diener sahen, schrien sie und sagten: Kreuzige, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen: Nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihr ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Als nun Pilatus dieses Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr. Und er ging wieder hinein in das Prätorium und spricht zu Jesus: Woher bist du? Jesus aber gab ihm keine Antwort. Da spricht Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht haben, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat der, welcher mich dir überliefert hat, größere Sünde. Daraufhin suchte Pilatus, ihn loszugeben. Die Juden aber schrien und sagten: Wenn du diesen losgibst, bist du nicht des Kaisers Freund. Jeder, der sich selbst zum König macht, widersetzt sich dem Kaiser. Als nun Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus hinaus und setzte sich auf den Richterstuhl an einen Ort, genannt Steinpflaster, auf Hebräisch Gabbata. Es war aber der Rüsttag des Passa. Es war um die sechste Stunde und er spricht zu den Juden: Siehe euer König. Sie aber schrien: Weg, weg, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen: Euren König soll ich kreuzigen? Die hohen Priester antworteten: Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Dann nun lieferte er ihn an sie aus, dass er gekreuzigt würde. O Haupt voll Blut und Wunden.
Schwert zum Schwert, 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 Sch
Da nahm nun Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und warfen ihm ein Purpurgewand um. Und sie kamen zu ihm und sagten: Sei gegrüßet, König der Juden. Und sie gaben ihm Schläge ins Gesicht. Und Pilatus ging wieder hinaus und spricht zu ihnen: Siehe, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr wisst, dass ich keinerlei Schuld an ihm finde. Jesus nun ging hinaus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und er spricht zu ihnen: Siehe, der Mensch. Die Soldaten nun nahmen, als sie Jesus gekreuzigt hatten, seine Kleider und machten vier Teile, einen jeden Soldaten einen Teil und das Untergewand. Und das Untergewand war aber ohne Naht, von oben an durchgewebt. Da sprachen sie zueinander: Lass es uns nicht zerreißen, sondern darum losen, wessen es sein soll. Damit die Schrift erfüllt würde, die spricht: Siehe, sie haben meine Kleider unter sich verteilt und über mein Gewand haben sie das losgeworfen. Die Soldaten nun haben dies getan. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria des Kleopas Frau und Maria Magdalena. Die Verse 3 und 4. Als nun Jesu die Mutter sah und den Jünger, den er liebte, dabei stehen, sprach er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Dann spricht er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Danach, da Jesu wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Es stand da ein Gefäß voll Essig. Sie legten nun einen Schwamm voller Essig um einen Isop und brachten ihn an seinen Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Die Juden nun baten den Pilatus, damit die Leiber nicht am Schabbat am Kreuz blieben, weil es Rüsttag war, denn der Tag jenes Schabbats war groß, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen werden möchten. Da kamen die Soldaten und brachen die Beine des Ersten und des Anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten durchbohrte mit einem Schwert seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und der es gesehen hat, hat es bezeugt. Und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er sagt, was wahr ist, damit auch ihr glaubt. Denn dies geschah, damit die Schrift erfüllt würde, kein Bein von ihm wird zerbrochen werden. Und wieder sagt eine andere Schrift, sie werden den anschauen, den sie durchstochen haben. Ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir. Wir sind mit der Technik noch nicht so ganz am Ende. Wir üben noch und es ist so gut, dass wir als Familie zusammen üben dürfen. Dass wir sehen können, wie wir Gottes Ehre gemeinsam suchen. Und es ist uns ganz wichtig, dass wir das nicht nur einfach mit der Geschichtslesung verbinden. Dass wir sie nicht nur mit dem ein oder anderen Lied gut verbinden, sondern dass wir mit Jesus wirklich ganz eng zusammenkommen. Und deswegen würde ich Thomas jetzt bitten, dass er kommt und eine spezielle Karfreitagsbotschaft für uns bringt. Thomas, danke, dass du da bist, dass du gekommen bist.
Einen wunderschönen guten Abend. Ich möchte mit uns zusammen nochmal beten. Jesus, ich bitte dich und ich danke dir, dass du hier bist. Ich bitte dich, dass du die Worte, die ich sage, dazu nimmst, dass du verherrlicht wirst. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du in jedes Zimmer, in jeden Raum kommst, an jeden Apparat und dass du, Jesus, verherrlicht wirst. Halleluja. Amen. Es ist schon ein wenig anders, hier vor leeren Kirchenbänken zu stehen und dieses Wort. Wir sind der Leib Christi und es geht nicht ums Gebäude, bekommt hier so immer eine ganz andere Wirkung. Zum Glück sind noch ein paar andere Leute da, natürlich im Sicherheitsabstand, aber es ist anders, aber es hat mich gesegnet, euch zu sehen an den kleinen Bildschirmen und wir sind verbunden, wir sind Freunde, wie Paul es gerade gesagt hat. Die Botschaft, die ich vorbereitet habe, die geht einen Schritt zurück, und zwar zum letzten Abendmahl, was Jesus mit seinen Freunden, mit seinen Jüngern gemacht hat. Und als ich mich da so vorbereitet habe, als ich die Schriftstelle gelesen habe, da fiel mir dieser eine Satz auf: Mich hat herzlich verlangt, vor meinem Leiden mit euch das Passahlamm zu essen. Das steht im Lukas 22, Vers 15. Mich hat sehnlich verlangt, mit euch zu essen. Und ich finde, dieses sehnlich, das ist so eine Menschlichkeit. Da ist so eine Emotion drin, so eine Beziehung. Jesus hat Sehnsucht nach uns. Er will Gemeinschaft haben mit dir. Mit dir, muss er die Kamera finden, mit mir. Und er hat Sehnsucht nach uns. Wenn wir so manchmal vielleicht sagen, ja, Jesus, ich liebe dich, Jesus, ich habe Sehnsucht nach dir, dann hat Jesus noch viel stärkere Sehnsucht nach uns. Und das hat mich berührt und die Liebe Jesu, die hat uns herausgeliebt. Ich möchte drei Gedanken zum Abendmahl mit uns teilen. Als Jesus, wie es Markus schreibt, das Brot nahm, dankte, brach's und gab's ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, so tut das zu meinem Gedächtnis. Da sagte Jesus, wir sollen das Brot nehmen. Wir müssen aktiv diesen Leib nehmen und ihn für uns in uns anwenden. Wer dieses Brot isst und diesen Wein trinkt, wird damit an die stellvertretende Liebe und aufopfernde Liebe Jesu erinnert. Und wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, wie Aaron das letzten Mittwoch in der YouTube-Predigt über das Passahlamm gesagt hatte, zurück ins alte Ägypten, wo die Israelis herausgehen wollten, da war dieses Passamahl eine wirkliche Mahlzeit. Das war nicht nur so ein symbolischer Akt, sondern dieses Passalamm, was geschlachtet wurde im Glauben, musste geschlachtet werden, das Blut an die Türpfosten gestrichen werden, aber dieses Lamm, das musste auch gegessen werden. Und genau so ist es beim Abendmahl. Wir müssen dieses Brot uns einverleiben. Wir müssen es aufnehmen. Nur so machen wir uns den Tod Christi zuteil. Und wenn wir dieses Brot nehmen, dann ist es eine Beziehung, die wir mit Jesus eingehen. Dieses Brot teilen, diesen Wein, diesen Kelch nehmen, ist eine Beziehung, die wir eingehen. Im Alten Testament oder in der Antike war das schon immer so. Heutzutage ist es auch so. Wenn wir eine Beziehung mit jemandem aufbauen wollen, dann essen wir. Dann haben wir Gemeinschaft. Und wir können am Tisch sitzen und dieser Tisch ist überladen voll mit wunderbarem Essen. Wir könnten über dieses Essen philosophieren. Wir könnten uns den Wein anschauen, die Schattierungen betrachten. Aber wenn wir nicht unseren Arm ausstrecken und dieses Essen aufnehmen und verstoffwechseln, dann würden wir des Hungers sterben. Und genauso müssen wir Jesu Tod für uns persönlich annehmen und seine bedingungslose Liebe zu uns. Weil die eigentliche Speise ist die bedingungslose Liebe Jesu zu uns. Und in solchen Krisenzeiten vielleicht wird die Beziehung, die wir zu Jesus haben, getestet. Da wird in Notzeiten wird vielleicht unser Fundament erschüttert und wir wissen nicht, Wie verankert sind wir denn jetzt mit unserer Beziehung zu Jesus? Wie tief ist denn unser Fundament, wenn wir erschüttert werden? Aber Jesus steht immer da und möchte mit uns die Beziehung vertiefen. Er liebt uns und ist für uns da. Ein zweiter Punkt beim Abendmahl, den hatte Aaron auch schon gesagt, das Passafest wurde in einer großen Familie gefeiert. Da wurden Kinder involviert, die Matze gesucht haben, sind vor die Tür gegangen, haben den Kelch von Elia oder haben Elia gerufen. Die ganze Familie war involviert. Und warum hat Jesus dieses Passafest nur mit seinen Freunden, mit seinen Jüngern gefeiert? Vielleicht, weil er dabei war, eine ganz neue Familie zu schaffen. wir sind Brüder und Schwestern, wenn wir an diesem Abendmahl teilnehmen. Und ich möchte hier ein Zitat mal von einem Autor vorlesen. Und das heißt, was Christen miteinander verbindet, ist nicht die gleiche Erziehung oder Bildung, die gleiche Rasse, das gleiche Einkommen, die gleiche politische Meinung, die gleiche Nationalität oder der gleiche Akzent, der gleiche Beruf oder sonst dergleichen. Christen kommen zusammen, weil sie durch Jesus Christus erlöst sind. Sie sind eine Schar von Menschen, die von Natur aus Feinde sind, aber um Jesu Willen einander lieben. Weil sie um Jesu Willen einander lieben. Und wir sind Brüder und Schwestern. Und als Brüder und Schwestern, da ermutigen wir uns gegenseitig. Da sagen wir uns Worte des Trostes. Und was mir in dieser Zeit auch besonders wichtig ist, ist, dass wir wirklich Worte des Lebens zueinander sprechen. Dass wir darauf achten, wie wir den Nächsten ermutigen und die Sprüche sagen, Tod und Leben ist in der Gewalt der Zunge. Sprüche 18, Vers 21. Und wir müssen wirklich darauf achten, dass wir unseren Nächsten ermutigen und dieses lebendige Wasser, was von uns ausgeht, dass wir dies wirklich zur Wirkung bringen. Und noch ein drittes tut das Abendmahl. Und das macht mich auch besonders glücklich. Und zwar, Jesus sagt in zwei Sätzen die Zukunft der Geschichte der Welt voraus. Das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird zur Vergebung der Sünden vergossen. Und dieses Passafest, was vor 2000 Jahren stattgefunden hat, schlägt so einen Bogen über die Passionszeit der nächsten drei Tage bis zum letzten Abendmahl. Und da können wir uns freuen. Da werden wir dabei sein. Und mir fällt dieses Kinderlied ein. Ich werde beim großen Abendmahl dabei sein. Sein Zeichen über mir ist Liebe. Und das ist unsere Hoffnung. Wir werden beim großen Abendmahl dabei sein. Auch wenn du jetzt vielleicht traurig bist, wenn du jetzt vielleicht einsam bist, du wirst beim großen Abendmahl dabei sein. Und was mir Paul noch in der Vorbereitung gesagt hat, was ich nicht vergessen will, ist, wenn wir alleine sind, so sind wir doch nicht alleine, wir sind mindestens zu viert. Vater, Sohn, Heiliger Geist und du. Aber wir können uns auch gegenseitig anrufen und ermutigen und auch mit Abstand vielleicht besuchen. Und unsere Hoffnung ist, dass wir beim großen Abendmahl dabei sind. Halleluja. Amen.